sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 138. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie soll man sagen? Also, es war eine ruhige Woche, abgesehen davon, dass wir reichlich Spiele hatten. Aber es gab keine Skandale, keine Liga hat sich abgemeldet, kein Team hat sich abgemeldet, es ist keine neue Liga gegründet worden, es kamen auch keine neuen Teams dazu. Entlassungen gab es, glaube ich, keine relevanten, ein paar Transfers, aber auch nicht die relevanten. Was natürlich relevant ist, ist, dass der liebe Wolf wieder mit dabei ist.
Achso, ja, hi, ich bin auch wieder mit dabei.
Aber ansonsten, ja, es war ruhig, deswegen können wir uns heute mal ganz entspannt auf Spiele konzentrieren. Und wir haben uns vier Leckerbissen rausgesucht. Und wir fangen dieses Mal mit etwas Positivem an. Na okay, es kommt immer auf die Sichtweise an, aber aus unserer Sichtweise ist das positiv. Gut, wer Loudon-Fan ist, da ist es jetzt nicht positiv. Aber wer Hartford-Fan ist, hatte ein gutes Wochenende. Und davon gab es in dieser Saison nun wirklich noch nicht so viele. Hartford hat gewonnen, so viel sagen wir schon mal vorab. Es fühlt sich quasi an wie Ostern. Jetzt überlege ich gerade, hatten die zu Ostern ein Spiel gewonnen? Ich glaube nicht. Ja, die Seltenheit ist passiert. Hartford konnte ein Spiel gewinnen. Sie hatten Loudon zu Gast. Das haben wir uns mal genauer angesehen, ob sie dann verdient gewonnen haben oder ob das eher so ein Stolpersieg war und man da mehr Glück als Verstand hatte. Gehen wir also mal rein in die Partie. Was war denn so generell dein Eindruck?
Ich habe natürlich mal ein bisschen Kontext, bevor wir zum Spiel kommen, denn das Spiel stand unter einem besonderen Vorzeichen, denn die Supporters hatten eine Streikaktion gehabt in dem Spiel. Es gibt ja die Probleme zwischen dem Front Office und der Supporters Group und dazu die Kritik der Supporters Group, dass das Front Office nicht genug tut, damit das Team wirklich ein vernünftiges Team ist, der Kontakt mit den Supporters quasi eingeschlafen ist und dass sie einfach das Team eher schleifen lassen und nicht quasi so ausrüsten, wie es sein müsste. Plus die Mannschaft einfach grottenschlechten Fußball spielt. Und deswegen gab es in dem Spiel keine Tifos, keine großen Aktionen. Ursprünglich wollte überhaupt keine Stimmung machen. Das scheint nicht ganz irgendwie angekommen zu sein, weil es gab trotzdem ein paar vereinzelte Chants und Trommeleien, aber quasi kein Fan-Club-Support als sich. Das war also ein bisschen besonderes Spiel, also unter einer gewissen Anspannung für das Team. So hieß es zumindest, dass es quasi werden sollte. Und das war ein kleines Kontextchen vor dem Spiel.
Das hatte ich schon wieder verdrängt.
Sei dir erlaubt, ein Sieg heilt viele Wunden. Aber ja, ich muss sagen, ich hatte die Partie live gesehen und hatte die da schon gesagt, komm, das ist cool, das müssen wir uns angucken. Und ich muss sagen, in der Hinsicht würde ich sagen, ist das Fazit für die Partie. Hartford war mal wieder Hartford. Dies aber noch ein bisschen kaltschnäuziger vorm Tor, dass es nicht so gestört hat. Das wäre so mein 1,5-Satz-Fazit.
Das ist tatsächlich eine sehr treffende Beschreibung. Kann ich gar nichts gegen sagen, weil es stimmt. Aber fangen wir mal an. Es hat für Hartford gut angefangen. Nach 16 Minuten fiel nämlich das erste Tor. Und in dem Fall, ja, das war ehrlich gesagt von Hartford jetzt nicht so wahnsinnig krass gemacht. Von Loudon dagegen ziemlich schlecht gemacht, weil sie hatten, es gab einen Torschuss oder eine Torchance für Hartford, die ist irgendwie so halb geklärt worden, aber eben nicht richtig geklärt worden, im eigenen Strafraum. Und letztendlich passiert dann natürlich das, was immer passiert, wenn du ganz schlecht verteidigst und den Ball nicht aus dem Strafraum rausbekommst. Der Ball landet dann doch halt irgendwann wieder vor den Füßen des Gegners, beziehungsweise in dem Fall landete der Ball mal wieder so ein bisschen, ja, fast im freien Felde, könnte man sagen. Und dann kommt immer jemand angerannt von hinten, der der den Ball aufs Tor schießt und letztendlich mit 1-0 in Führung gehen kann. Wir hatten das in dieser Saison schon so oft bei so vielen verschiedenen Teams, es ist immer wieder das Gleiche.
Ja, ich sagte da gar nichts mehr zu. Das ist sonst ein ewiges Mantra bei mir mit den Pfosten verteidigen.
Eine Ergänzung dazu noch. In dem Fall was nicht ganz die Situation, dass einer angerannt kommt und dann aufs Tor schießt zu nehmen. In dem Fall ist dann nochmal ein Pass rüber geschossen worden. Aber auch da, der Blick zum Mitspieler war gut. Ansonsten die Situation so eine ganz klassische, nichts Besonderes.
Was ich noch sagen muss, ist, dass es ein Muster gab in der Partie. Und das waren vermeintliche Tore, die nicht gezählt haben. Und der beste Lautdünne, Virginiese, ich weiß nicht, wie die Leute in Lauden bezeichnet werden, der Pegasus-Streichler, Hugo Farou, der Torwart im Team von Lauden, der fiel noch am besten auf in positiver Sicht. So hat er in der 20. einen guten Ball von Michel Galina halten können. Er hat dann in der 38. einen Fernschuss von Carriaga zur Seite klären können und musste danach in der 34. ein Abseitstor kassieren, was doch recht eindeutig abseits gewesen ist und ihm daher quasi nicht ärgern konnte. Und daher könnte man zusammenfassend sagen, zwischen Minute 15 und dann eben 38, alles eindeutig auf Seiten für Hartford, viele Szenen, viele Paraden von Hugo Farou und eben eins Abseitstörchen für die Jungs aus Connecticut.
Witzigerweise war das auch einfach die exakte Kopie von dem Tor davor gewesen oder fast exakte Kopie. Also die Lernkurve von Lauden war auch nicht so hoch an dem Spiel. Es gab in der ersten Halbzeit noch ein weiteres Tor dann und dann auch eines, was zählte, und das war ein Elfmeter, resultierend aus einem Handspiel im Strafraum von Lauden. Und also ich habe mich gefragt, was der Verteidiger da mit der Hand vorhatte, warum da die Hand war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Schiedsrichter hat es gesehen. Gut, 25 Hände gingen auch nach oben und berichteten eben, dass da ein Handspiel war. Das war schwer zu übersehen. Und letztendlich war dann Edwards derjenige gewesen, der das Tor machen durfte.
Kann man geben. Also nach dem Abseitstor von ihm hat es mich sehr gefreut, dass dann das Tor gezählt hat und er in dieser Hinsicht dann den Frust lösen konnte. Aber Stichwort Kyle Edwards, der war auch fürs letzte Tor der Partie nicht gerade unrelevant, denn in der 56. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit, gibt es eine Ecke für Hartford. Die erste Szene kann Hugo Farou klären, allerdings lässt er den Ball abprallen, sodass Kyle Edwards, der am linken Pfosten steht, jetzt keine Schwierigkeiten hat, den Ball aus, sagen wir mal, anderthalb Metern ins Tor einzuschieben. Und ja, so schnell kann es gehen. Ecke Hartford erstmal geklärt und dann stochert Edwards den Ball rein. 3-0-Führung und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon längst mehr als verdient. Und bisher eine echt gute Leistung von Hartford, was die Offensive angeht.
Ja, also ich würde es nicht zu 100% unterstreichen. Klar, sie haben sich viele Chancen erarbeitet, aber ich fand auch, dass sie da zum Teil wieder ziemlich fahrlässig mit ihren Chancen waren. Und bei einem anderen Gegner, gut, Lauden spielt in dieser Saison schon ziemlich stark, aber bei vielleicht einem älteren Kader, der viel mehr Erfahrung hat, hätte die Partie dann auch nochmal anders verlaufen können. Zumal sie sich hinten auch haben immer wieder mal Fehler erlaubt, die schnell zu sehr gefährlichen Situationen geführt haben. Und vielleicht auch einfach daran lag, dass Lauden an dem Tag Pech hatte oder der Ball einfach nicht ins Tor wollte oder dann auch mal gehalten wurde. Aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, auch bei Hartford. Auch wenn sie gewonnen haben und ich sehr froh darüber bin. Dann können wir ja mal in die nächste Partie gehen.
Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass es 12 Torschüsse bei Hartford gab. Das fand ich noch beeindruckend, weil in den meisten Spielen kannst du schon froh sein, wenn eine Mannschaft schon 6, vielleicht sogar 7 Torschüsse hat. Aber quasi zweistellig sieht man extrem selten. Und klar, kann man dann sagen, wenn du nur ein Drittel deiner Torchance nutzt, ist es nicht sonderlich gut. Aber an dem Tag und unter dem Druck, wie das Team stand, glaube ich, sind sie am Ende doch froh, immerhin doch recht trotzdem noch deutlich gewonnen zu haben. Das ist keine Ehrenrettung noch.
Und ein Lob muss auch noch sein, was positiv aufgefallen ist. Ich fand das Zusammenspiel der Hartford-Spieler sah diesmal deutlich besser aus. Das hat auch dafür gesorgt, dass sie sich sehr viele Chancen erarbeitet haben, weil sie nicht eigennützig gespielt haben, sondern wirklich als Team gespielt haben und das schon gut aussah. Wie gesagt, wenn jetzt noch die Torchancen besser verwertet werden, dann kann man vielleicht doch noch auf das eine oder andere Tor oder auf den einen oder anderen Sieg hoffen. Und wir sehen uns jetzt mal eine Partie an von einem künftigen Gegner von Hartford, nämlich in etwas mehr als einem Monat, Ende Juli, haben sie New Mexico zu Gast. Und für New Mexico läuft es in dieser Saison eigentlich ganz gut. Sie sind sehr, sehr weit oben in der Western Conference mit dabei. Und als Gegner hatten sie San Antonio. Für die läuft es eigentlich ja auch ganz okay. Was wäre so vor der Partie deine Vermutung gewesen? Wie würde sie enden?
Bin von einem Sieg ausgegangen, einfach weil San Antonio so ein paar Problemchen hat, was die Gesundheit der Spieler angeht. Also einige Verletzte. Und zum anderen, weil New Mexico in den meisten Spielen zu Hause recht solide ist. Aber ich muss sagen, ja, es gab so ein, zwei Törchen auf beiden Seiten, wo ich sagen muss, die hätten nicht sein müssen. Also da hat man einfach nicht gut verteidigt oder hatte ein bisschen Pech beim Torwart sein. Aber unterm Strich, ich ging schon von einem Sieg aus, aber dass so viele Tore fielen, hatte ich jetzt nicht auf dem Bingo-Zettelchen stehen.
Ja, das stimmt. Die Partie fing schon mal recht wild an. Nach 10 Minuten etwa gab es für New Mexico einen Freistoß. Der war außerhalb des Strafraums logischerweise und wurde hoch in den Strafraum mit ordentlich Kraft noch dazu gepasst. Und da ist es ganz simpel. Du heißt Lindsay, stehst an der richtigen Stelle, läufst genau zum richtigen Zeitpunkt los und läufst genau da lang, wo auch der Ball langkommen wird, hältst deinen Kopf geschickt hinein und dann köpfst du den Ball ganz einfach ans Tor. Wo stand er? Natürlich am langen Pfosten. Den muss man ja nicht verteidigen.
Hast du vor der 54. noch was, bevor ich dir jetzt was wegnehme?
Nee, ich hörte, dass sie zwischenzeitlich Tee getrunken haben, ein bisschen Karten gespielt haben. Da war nicht viel. Popcorn gab's auch.
Genau, es gab so ein paar Schönchen auf beiden Seiten und ein Fasstor, wo Mitchell Tainter noch irgendwie den Ball wegkratzen konnte. Und eben jener Tainter, der seines Zeichens Kapitän von San Antonio ist, der bekam in der 54. Minute die Gelegenheit für einen Foul-Elfmeter oder einen Handelfmeter. Und er schafft es auch dann, den Ball reinzuhauen. Was er dann noch macht, was bestimmt für Stimmung sorgt, aber vielleicht nicht zwingend das Notwendigste ist, er rennt nach seinem Elfmetertor und mit quasi provozierenden Jubel zu den New Mexico-Fans und macht so ein bisschen den Luca Toni-Ohr-Gruß. Ja, weiß ich nicht. Also freut mich, dass du getroffen hast, aber es gibt jetzt keine Rivalität, von der ich wüsste, zwischen beiden Teams und auch nicht zwischen beiden Fanlagern. Und irgendwie, weiß ich nicht, also du musst als Kapitän vorangehen und irgendwie hat er schon so mehrmals 10 gehabt in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht gerade Kapitäns-like, sondern eher so, ich bin der Pausenclown und oder der Troll des Teams. Fiel mir nur so ein bisschen negativ auf. Also beim Elfmeter alles richtig gemacht, das Jubeln, weiß ich nicht, hätte nicht so sein müssen.
Dabei hat er doch nur das Tor im Namen, aber nicht hier, Klassenclown oder Klassenprovokateur. Gut, es steht in der 54. Minute 1:1. Jetzt kann man davon ausgehen, okay, diese Partie wird ein regelrechtes Battle eventuell werden oder es endet hier an der Stelle dann und nichts weiteres passiert. Wir entscheiden uns natürlich für die erste Variante, sonst wäre es ja langweilig, und gehen in die 58. Minute und da ist es ein kleiner Tanz, den wir erleben, nämlich von Vargas. Der kann da die Verteidigung ziemlich gut austanzen, die machen sie ihm aber auch nicht schwer, aber er macht es durchaus ziemlich gut und nutzt den Platz, den er dann bekommt, passt den Ball auf Ekel und der macht das Tor. 2:1.
Ja, da sah Sanchez nicht ganz glücklich aus, weil er hält den Ball erstmal, aber dann hüpft der Ball von seinem Körper nochmal ins Tor rein. Da dürfte er sich sehr geärgert haben.
War das so getunnelt? Ist das so ein bisschen aus?
Ja, hatte eine seltsame Abfälschung, aber das passt eigentlich zum Ausgleichstor für San Antonio, denn in der 75. gibt es eine ähnliche Szene. Alex Tabakis, der Torwart von New Mexico, hält einen Ball erstmal recht gut, macht dann aber den Fehler, dass er den Ball quasi nach vorne abprallen lässt Und so hat dann Reese Buckmaster, seines Zeichens auch Verteidiger, so wie Taintor vorher, nicht wirklich Schwierigkeiten, aus, ja, sagen wir, anderthalb Metern vom rechten Pfosten den Ball reinzustochern. Hat er gemacht. San Antonio gleicht aus. Und so hatten wir zwei Verteidigertore von San Antonio und zwei Tore in Folge, die vielleicht nicht zwingend hätten sein müssen, die ja ein bisschen unglücklich waren aus Sicht der Torhüter.
Unglücklich ist auch das Verhalten ihres Mitspielers. Ihr Mitspieler, Paredes, hatte schon gelb. Wir sind in der 88. Minute und er zieht sehr, sehr eindeutig. Ein Gegenspieler am Trikot hält ihn fest, sodass dieser sich nicht mehr bewegen kann. Ganz klassische Situation, dafür gibt es durchaus verdient gelb. Problem war halt, er hatte ja schon gelb, also gelb-rot. Das war schlecht zu dem Zeitpunkt, weil natürlich New Mexico echt Lust hatte, da noch ein bisschen was aus dieser Partie zu machen. Jetzt ist die Frage, war es nur schlecht, weil er dann jetzt fürs nächste Spiel gesperrt ist, oder war es auch schlecht, weil es in dieser Partie noch Auswirkungen hatte?
Ja, ist halt eine selten dämliche Geschichte. Also erstens, das Foul sah unfassbar dumm aus. Also wirklich ein unnötiges Beenden der Szene. Und zweitens, dass du damit dein Team unter große Bedrängnis setzt, dafür brauchst du keinen Uni-Abschluss. Und am Ende war es genau das, was auch dann das Spiel entschied. Denn in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Minuten war klar New Mexico das bessere Team und trifft auch nochmal doppelt. Denn in der 91. Minute, also in der Nachspielzeit, kriegt Luis Fernando einen hohen Ball am linken Pfosten und köpft ihn ganz bequem ins Tor rein. Heißt, 3-2, New Mexico führt wieder. Und da war eben der eine Mann weniger, durchaus spielentscheidend.
Ja, und dann dachte er sich auch noch, nur ein paar Minuten später, 2 Minuten oder so, also wirklich nur kurz darauf, ach, mein Kumpel Vargas, der hat heute schon eine Vorlage gemacht, der hat gut gespielt, ich gönne ihm auch noch ein Tor. Und er legt den Ball sehr schön im Strafraum, so quasi fast schon im Fallen, ab für Vargas, beziehungsweise macht ihn mit der Hacke ein Stück nach hinten. Vargas bekommt den Ball und kann auch noch das Tor machen. Dementsprechend entstand dann 4-2.
Unterm Strich würde ich sagen, war es auch verdient für New Mexico. Also nicht, dass ich den San Antonio-Leuten die Tore nicht gönnen würde, aber halt, das eine war eine Foul-Elfmeter, das andere war halt ein glückliches Reingestochen. Da war jetzt offensiv ansonsten nicht so viel zu sehen. Und ja, New Mexico hat am Ende ein bisschen Glück mit der roten Karte, macht man genau dann alles richtig, das auch auszunutzen. Und unterm Strich würde ich schon sagen, war es ein verdienter Sieg. Heißt, New Mexico bleibt weiterhin der König im Westen und San Antonio muss wieder versuchen anzugreifen. Ja, kann man so machen, muss man so machen. Und jetzt haben beide am Wochenende die Chance im Jägermeister Cup wieder Punkte zu sammeln. Allerdings natürlich dann nicht für die Liga, sondern für den Pokalmodus.
Spielen sie da wieder gegeneinander?
Nee, das haben sie, glaube ich, schon. Was machen sie nicht nochmal?
Weil, also das ist mir im Jägermeister Cup aufgefallen, dass wir einige Spiele haben, wo am Wochenende zum Beispiel oder unter der Woche Teams aufeinandertreffen, die dann wenige Tage später im Jägermeister Cup nochmal aufeinandertreffen. Ist vielleicht nicht so ganz ideal gelegt. Also bei Rhode Island, glaube ich, war es, ist mir das aufgefallen. Und die Kombination mit Hartford war es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall im Osten. Nun ja, was ich zu der Partie von New Mexico gegen San Antonio noch sagen wollte, ich fand ehrlich gesagt, diese gelb-rote Karte hat da wirklich großen Einfluss gehabt. Vielleicht sieht es auch einfach nur so aus, aber das war für mich ein ganz klassisches Beispiel dafür, warum du dir A, nicht unnötig gelbe Karten holen solltest. Stichwort diejenigen, die beim Torjubel sich eine Karte holen wegen Trikot ausziehen. Das hat er jetzt nicht gemacht, aber gibt es ja auch oft genug. Und zum anderen, dann, wenn du schon gelb hast, nochmal ein in meinen Augen sehr, sehr unnötiges Foul durch Festhalten zu begehen, was in dem Fall auch nicht mal mehr taktisch notwendig wäre. Da waren genug Verteidiger drumherum, da waren generell noch genug andere Spieler drumherum. Die Situation war jetzt nicht gefährlich, dass man denken müsste, oh, wir verhindern da jetzt ein Tor. Das war wahrscheinlich einfach viel Frust, aber dieser Frust hat dafür gesorgt, dass dein Team mit einem Mann weniger spielt und sich 2 Tore fängt. Damit sind die Punkte dann futsch, die man sich vorher recht mühevoll erarbeitet hatte. Das ist also der eine Punkt.
Unterschreibe ich so.
wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann springen wir einmal in die League One, denn auch da gab es einige Spiele und einige Tore. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir gehen jetzt mal in die USL League One. In der USL Super League, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, da ist jetzt Pause. Die hatten ihr Finale ja und dementsprechend bleiben heute quasi nur die Männer liegen. Okay, gut, es hätte noch die USLW gegeben, aber wir ignorieren sie heute nochmal, bis es da in die ganz heiße Playoff-Phase geht. Also, in der League One haben wir uns unter anderem die Partie von Greenville Triumph rausgesucht, die zu Hause gespielt hatten. Und sie hatten die Chattanooga Red Wolves zu Gast. Vor der Partie, was wäre so deine Vermutung gewesen, wer gewinnt dieses Spiel?
Definitiv Chattanooga. Denn die haben in der Saison bisher eine wirklich stabile Phase. Sind ja sonst eher so ein Kack-Team in der Liga und wirken bisher tatsächlich ziemlich gut. Also defensive Stabilität, oft guten Counter, in Kontern zum Angreifen. Aber ich muss zugeben, ich hatte, als ich die Trikots gesehen habe, eine Theorie. Und zwar, Greenville hat es mit einem Camouflage-Trick versuchen wollen. Denn die haben Sondertrikots und die Sondertrikots sind farblich fast im selben Ton wie die Bemalung des Feldes. Und deswegen hat es am Ende die roten Wölfe verwirrt, weil die Gegner in einem dunkel-lila durch die Gegend gestanzt sind.
Oh, da kennt man aus dem Football beispielsweise auch Szenen, wo quasi Verteidiger verschwinden, weil sie sich auf den Platz legen und das Trikot farblich mit dem Platz übereinstimmt und dann plötzlich aufstehen und dann tauchen sie plötzlich auf. Also an der Theorie könnte vielleicht sogar was dran sein. Schauen wir mal. Wie hat denn die Partie angefangen?
Die Partie fing damit an, also erstmal mit dem Anpfiff und dem gefühlt 8-minütigen Anpfiff-Clip in dem Highlight-Video. Aber eigentlich beginnt die Szene mit einem Fehler. Denn die Jungs von Greenville versuchen den klassischen Rückpass. Das scheint aber nicht so ganz angekommen zu sein, so dass der Rückpass direkt zu Hernandez geht, der den Ball kurz vorm Strafraum mit Schmackes annimmt und ihn direkt ins Tor reinhämmert. 0-1, Führung für Chattanooga. Muss man sagen, hat er richtig gemacht. Also den Ball perfekt direkt angenommen, mit Wucht reingehauen, schöne Flugbahn, nichts zu machen für unseren wundervollen Gunther Rankenburg. Aber das sah schon ein bisschen kurios aus. Also die Vorarbeit war ja perfekt.
Man muss übrigens auch dazu sagen, das ist wieder diese Partie, wo sehr viele Namen dabei sind, die man aus deutscher Perspektive sehr schön deutsch aussprechen kann. Die Partie endet aber natürlich nicht mit einem 0-1, sondern in der 28. Minute gibt es eine schöne Antwort. Und diese schöne Antwort heißt ganz klassische Fußballsituation, die aber irgendwie dann doch gar nicht so oft vorkommt, wie man sie sich wünschen würde. Es gibt eine Flanke. Die Flanke wird hoch natürlich in den Strafraum geschossen, kommt perfekt beim Mitspieler an, der hält den Kopf ordentlich hin und der Ball landet im Tor. Schönes Flankentor.
Definitiv. Es dauerte dann fast exakt die gleiche Spielzeit nochmal, bis es das nächste Tor gab. Denn von der 28. Minute bis zur 55. Und da fiel dann der erste quasi ausschlaggebende Treffer, damit die Partie nicht unentschieden enden musste. Und dort traf Toby Sims. Der bekam nach einer Ecke eine perfekte Vorlage, wie ich finde. Denn die Ecke kam von links. Der Ball wird per Kopf zum rechten Pfosten weitergeleitet. Da die Abwehr noch zu langsam war zu reagieren, steht Sims völlig frei und kann den weitergeleiteten Kopfball aus kurzer Distanz selbst per Kopf reinhauen. Und so steht es dann 2-1 für Greenville, die damit das Spiel drehen.
Das war quasi ein Doppelkopf. Es fällt noch ein weiteres Tor in der 77. Minute. Und in diesem Fall ist es ein sehr schönes, schnelles Kombinationsspiel, was präzise gespielt wurde und dafür sorgt, dass es mal wieder eine Flanke geben kann. Diese Flanke geht in den Strafraum. Und, man kann es fast schon ahnen, am Ende ist da ein Kopf. Und dieser Kopf buxiert den Ball Richtung Tor. Soto ist der Kopfschütze. Passt, lassen wir so. Der, ja, dann zum 3-1 erhöht. Und wir wissen jetzt, in dieser Partie hatte Greenville auf jeden Fall Köpfchen. Aber die Eckfahne hatte Probleme, weil die ist mehrfach angegriffen worden in diesem Spiel. Quasi gefühlt nach jedem Tor wurde die arme Eckfahne attackiert.
Ich muss ja sagen, ich bin durchaus ein bisschen verblüfft tatsächlich von der Partie. Also im positiven Sinne. Nicht, dass Greenville das Kackteam schlechthin ist, aber in den letzten Jahren waren sie eher nicht so krass gut. Und sie haben es sehr effektiv gemacht in der Partie. Also wirklich keine krassen, besonderen Tore, aber halt die effektiven, wie man sie macht. Standardsituationen, Flanken. Davon rede ich jetzt bei meinen Hearts of Pine seit, ich glaube, 10, 12 Wochen am Stück, dass sie es mal dringend mit anfangen sollten. Und Greenville schafft das bei quasi, 3 Toren in einem Spiel. Also wirklich eine sehr gute Leistung. Und da hat das Camouflage-Trikot funktioniert. Ist jetzt nicht mein Fall, vor allem wenn die Mannschaft eigentlich grüne Trikots trägt, plötzlich mit lila rumzulaufen. Aber der neue Glücksbringer, das dunkel-lilane Trikot von Greenville.
Ja, aber sich umbenennt von Greenville in Violetville wäre auch irgendwie doof. In eine andere Partie von einem Team, wo man sagen könnte, da hat die Saison richtig mies angefangen. Und da waren die Erwartungen so im Laufe der Saison oder am Anfang der Saison, glaube ich, dann auch nicht die allerhöchsten, nachdem man gesehen hatte, wie sie gestartet waren. Jetzt schauen wir mal, wie es im Augenblick aussieht. Ich spreche von Texoma, dem mit Liga-Neuling. Sie hatten das durchaus erfahrene Team von Charlotte Independence zu Gast. Was war so dein Bauchgefühl vor dieser Partie?
Ich ging von wenigen Zuschauern aus, aber dafür auch von einem Sieg von Texoma. Und ich muss zugeben, ich finde es immer noch sehr lustig, dass man in Texas nicht ganz rausgefunden hat bisher, dass es durchaus mal warm sein kann. Weil als ich mich schon mal danach wunderte, warum einfach bisher wirklich kaum Zuschauerzuspruch da ist, kam ja als Kommentar aus der USL-Szene, ja, es gibt kein Dach beim Stadion, bei wie 100 Grad Fahrenheit sind dann die Leute teilweise in den Bäumen, um da Schatten am Stadion ranzubekommen. Wo ich immer denke, ihr wohnt jetzt seit Jahren in der Gegend, ihr wollt ein Spiel, ein Stadion und ein Team in diese Gegend kriegen und ihr seid dann nicht aufs Wetter vorbereitet oder auf die Temperaturen. Okay. Naja, sah man hier auch wieder, also es waren wirklich nicht viele Zuschauer da. Aber die da waren, hatten eine sehr unterhaltsame Partie, die eigentlich sehr leicht zu beschreiben wäre. Die eine Mannschaft trifft und der andere Torwart regt sich auf.
Oh ja, der Torwart war wütend. Sehr, sehr wütend. Oft wütend. Es tat mir ein bisschen leid. Ich muss zugeben, in dieser Partie hat es sehr lange gedauert, bis in meinen Augen was wirklich Relevantes kam, nämlich bis zur 42. Minute. Hast du davor etwas?
Nope.
Dafür ist diese Szene durchaus interessant, weil wir sehen einen Spieler, in dem Fall ist es Sprengler oder Spengler in Deutsch, der sich gegen 5 oder 6 Verteidiger durchsetzt, die entweder zu langsam sind oder ihn einfach nur als nettes Bodyguard-Team begleiten, aber sie greifen ihn nicht an. Und dementsprechend kann er da aufs Tor zulaufen, Richtung Torhüter. Der versucht irgendwie noch die Arme zu heben, aber naja, es ist dann quasi die ganz klassische 1-zu-1-Situation. Seine Chance ist da geringer. Der Ball landet oben rechts im Tor. Der Torhüter, der ist sauer auf seine Verteidigung. Zu Recht.
Wenn ich mich nicht komplett irre, ist das auch schon zum Tor der Woche ernannt worden von ihm. Kann man geben, finde ich. War ein schönes Tor, war eine gute Arbeit von ihm. Und darf man nicht vergessen, für ein neues Team auch mal eine schöne kleine Mini-Trophäe. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wie ernst oder wie wichtig es für Spieler ist, dass sie so eine Tor der Woche, Mannschaft der Woche Auszeichen kriegen. Sah aber gut aus.
Müssen die denn bei Fox auch irgendwie zum Torwand schießen oder so? Am Ende des Monats?
Ich hoffe nicht, die tät mir sehr leid. Aber Stichwort Tore schießen. Ich glaube, hier war das auch nicht geplant, aber der Stürmer wird sich trotzdem freuen. Denn in der 67. kriegt McCormick die Möglichkeit. Es gab einen Pass durch die Schnittstelle von Charlotte, direkt in den Strafraum rein. Die Abwehr selber wirkt gerade verwirrt, was mit dem Ball passieren soll. McCormick schaltet schneller, sprintet die letzten 1-2 Meter in den Strafraum rein und haut dann den Ball aus kurzer Distanz ins Netz rein. 2-0 für Texoma. Ich glaube auch, könnte man sagen, ein Abwehrfehler, weil keiner sich so wirklich zuständig gefühlt hat. Und in den paar Sekunden, die sie halt zum Denken brauchten, hat halt dann der Stürmer das gemacht, wofür er bezahlt wird. Und ja, zweiter Starteinsatz in Folge für McCormick und ein schönes Tor. Und damit ja, die deutliche erhöhte Führung für die Heimmannschaft aus dem Norden von Dallas.
Allerdings war jetzt die Zeit von Charlotte Independence. Sie haben gemerkt, sie haben Fehler gemacht. Ihnen läuft ein bisschen die Zeit davon. Sie müssen Tore schießen und sie müssen die Fehler ausnutzen, die gemacht werden. Und das passiert in der 77. Minute. In dem Fall ist es die Verteidigung von Texoma, die Fehler macht, weil sie, wie vorhin schon einmal beschrieben, und da ist es wieder genau die klassische Situation, der Ball will einfach nicht aus dem Strafraum raus, wird überhaupt nicht gut geklärt, man düdelt da so ein bisschen vor sich hin, aber schafft es nicht, ihn kontrolliert, vielleicht auch per Zuspiel rauszubekommen, sondern schießt ihn einfach wild irgendwo hin, versucht ihn dann da irgendwie nochmal rauszuköpfen. Das geht oft nicht gut, auch in dieser Szene nicht, weil letztendlich kommt dann immer jemand angerannt, ich habe es ja vorhin schon mal beschrieben, und holt sich dann den Ball. In dem Fall ist es dann der mit Schwung kommt, den Ball aufs Tor schießen kann, der Ball ist drin. Wie vorhin schon mal gesagt, schon etliche Male in dieser Liga gesehen. Also in der Championship und in der League One.
Und dann gibt es ein weiteres Törchen, was wir auch schon heute besprochen haben, und zwar einen Elfmeter. In diesem Fall ist es für Charlotte Independence, wo es ein völlig berechtigter Elfmeter ist, weil der Verteidiger von Texoma seinen Gegner nochmal völlig umgeflext hat und dann nicht mal ansatzweise den Ball erwischt hat. Und Christian Chaney, der Stürmer von Charlotte, lässt sich nicht die Gelegenheit entgehen und haut den Ball rein. Und so steht es in der 90. Minute plötzlich 2-2, nachdem er vor kurzem noch die Heimmannschaft 2-0 geführt hat.
Der Vorteil, den Texoma hat, ist, sie haben noch einen Spieler, der hat wahnsinnig viel Erfahrung. Und dieser Spieler ist auch einer, der Tore schießen kann. Ich rede natürlich von Solomon Asante, der ja mittlerweile bei Texoma spielt. Und in dem Fall ist es gut gemacht, auch von Texoma. Die nutzen einen Konter, den spielen sie mit kurzen Pässen. Irgendwann passen sie den Ball am Strafraum oder an der Strafraumgrenze zu Solomon Asante. Der schießt auf das Tor, rutscht dabei auch noch weg, verletzt sich da, oder ich hoffe zumindest, dass er sich nicht verletzt hat, aber er hat auf jeden Fall Schmerzen. Erstmal bleibt auch liegen. Der Ball geht aber unten links ins Tor, weil wahrscheinlich der Torhüter aufgrund der vielen Füße davor es nicht sehen konnte. Und ja, damit geht Texoma in der 96. Minute in Führung und das war dann letztendlich auch der Endstand.
Und damit holt Texoma in den letzten 5 Spielen 4 Siege, nachdem sie ja wirklich einen sehr, sehr grottenschlechten Saisonstart hatten, haben sie endlich die Form gefunden. Und Asante, mittlerweile ja auch schon zarte 35 Jahre alt, ist einer der wichtigsten Spieler. Er hat in 11 Ligaspielen 4 Tore und eine Vorlage gemacht, bei gerade mal ungefähr 80% der Spielzeit. Aber er ist mit seinen 4 Toren mal eben für fast ein Drittel aller Tore verantwortlich. Und da sieht man schon, dass er immer noch sehr wichtig sein kann für eine Mannschaft. Und ja, hat mich gefreut, denn bei Phoenix damals hatte er ja in knapp 100 Spielen 100 Scorer gehabt. Also um die 50 Tore, 50 Vorlagen. Und war bei Vegas jetzt eher außen vor in den letzten Jahren. Und jetzt blüht er gerade nochmal auf Und ich bin ganz bei dir. Ich hoffe, er verletzt sich nicht nochmal ernsthaft. Weil wer weiß, ob das seine Muskeln noch mitmachen, danach wieder die völlige Reha-Tortur durchzumachen. Mich freut es, ihn noch treffen zu sehen. Ist schon eine USL-Legende, kann man so sagen. Und ja, am Ende gewinnt Tex Homer nicht ganz unverdient. Muss aber ohne Trainer auskommen, der ebenfalls noch vom Platz geschickt worden ist. Oder von der Seitenlinie geschickt worden ist. Was soll man sagen? Der Trainer sah rot, die Jungs aus Charlotte sahen rot, im wortwörtlichen Sinne. Und am Ende gewinnt das Team aus Texas mit 3-2.
Vielleicht war dem Trainer auch einfach zu warm und der bat den Schiedsrichter oder das Schiedsrichtergespann um eine Karte, damit er endlich ins Gebäude gehen kann. Wir wissen es nicht, obwohl es zu der Zeit schon dunkel war, aber ich vermute, es war immer noch sehr, sehr heiß. Werfen wir mal einen ganz kurzen Blick aufs Wochenende. Es steht ein Wochenende für den Jägermeistercup an und es steht eine Partie von zwei Teams an, die wir ganz gut verfolgen, mögen, kennen, nämlich Rhode Island gegen deine Hearts of Pine. Was erwartest du von dieser Partie?
Ich will nicht sagen, kann nicht, gegen will nicht, aber wir haben einen quasi Vizemeister, der eine richtig schwierige Saison hat und bisher nur einen einzigen Heimsieg hat, die auf eine Mannschaft treffen, also aus Maine, die noch keinen einzigen Auswärtssieg haben. Das heißt, ich gehe stark von einem Unentschieden aus. Und das heißt ja im USL Cup automatisch Elfmeterschießen. Ich bin gespannt. Ich gehe tatsächlich auch von nichts mehr aus als irgendwie ein Unentschieden. Ein 2-2, sagen wir mal. Und dann gibt es Elfmeterschießen mit hoffentlich dem besseren Ausgang für meine Jungs. Weil ohne Sieg wären wir dann definitiv raus aus dem K.O.-Ründchen, was noch kommen wird. Und daher, ja, dürfte unterhaltsam werden, aber ich glaube nicht der größte fußballerische Leckerbissen.
Ja, kann nicht gegen will nicht, könnte vielleicht sogar es vorab schon mal ganz gut beschreiben. Aktuell auf Platz 2 in dieser Gruppe ist ein Team, über das wir heute gesprochen haben. Hartford Athletic, die bis dato 2 Spiele gewonnen haben und dementsprechend vor Hearts of Pine ist. Und die spielen gegen den Detroit City FC. Mal sehen. Ansonsten hast du noch irgendeine Partie, die du unbedingt empfehlen würdest am Wochenende?
Ja, Tex Homer gegen Phoenix. Zum einen ein Vogelduell, zum anderen könnte man einen deutschen Patrick Kowski anfeuern und zum anderen kriegen wir dann auch nochmal ein interessantes Duell aus der League One gegen die Championship, nachdem wir einige Spiele haben, die Liga intern ablaufen und mich daher jetzt weniger tangieren. Und das zweite Spiel wäre San Antonio gegen Union Omaha, was eine Revanche werden könnte für San Antonio, denn sie flogen ja gegen Omaha aus dem Open Cup raus. Und dort hätten sie jetzt die Möglichkeit, denen quasi die Rache einzuschenken. Aber unterm Strich, ja, wären das so meine heißesten Tipps. Und am Ende kommt es eher wilder, als man denkt.
Absolut, am Ende sind es dann wieder die Spiele, die niemand auf dem Schirm hatte, die absolut überraschen. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, war's das für heute.
Nö, passt.
Dann gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr auf Facebook machen unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann logischerweise wird's um den USL Jägermeister Cup gehen. Und wir schauen mal, ob es wirklich die Unentschieden-Partie wurde, die wir erwartet haben, oder ob es eine große Überraschung gab. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.